Wie absehbar war denn das Patt der beiden Favoriten, dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella und dem linken Senator Ivan Cepeda?
Ja, es ist schon ein überraschendes Ergebnis. Die Stimmen für Ivan Cepeda hat insgesamt 9,6 Millionen Stimmen auf sich vereinen können. Das entspricht ungefähr 41%. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis und das war auch mehr oder weniger so erwartet worden. Es war auch nochmal mehr als der amtierende Präsident, aus dessen Lager sozusagen Cepeda ja kommt, Gustavo Petro. Das ist sogar noch mehr als vor 4 Jahren. Die große Überraschung war Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, die Ausgangssituation war ja folgende. Wir hatten zwei Kandidatinnen eigentlich im rechten Lager jetzt für diese erste Runde. Das war eben Abelardo de la Espriella und Paloma Valencia. Und da hatten die verschiedenen Umfrageinstitute verschiedene Ergebnisse zutage befördert. So beide so zwischen 20% und 30%. Die Tendenz war in den vergangenen Tagen, 1-2 Wochen schon wieder stark Richtung Abelardo. Und dass er jetzt aber fast 10,4 Millionen Stimmen geholt hat und damit 43,7%, also fast 44%, also noch vor dem Kandidaten des linken Regierungslagers gelandet ist, das ist die große Überraschung eigentlich.
Ja, blicken wir mal zu den beiden, die sich jetzt als Favoriten entpuppt haben, Kandidaten Abelardo de la Espriella und dem linken Senator Ivan Cepeda. Was gibt es zunächst mal zu dem rechtsgerichteten Anwalt auf der einen und dann zu dem Vertreter des Regierungslagers und potenziellen Nachfolger von Gustavo Petro auf der anderen Seite alles zu wissen?
Naja, Abelardo de la Espriella ist eigentlich so der härtere rechte Kandidat. Ich weiß nicht, wie fit unsere HörerInnen sind so im lateinamerikanischen Politspektrum, aber Abelardo ist so ein bisschen eine Mischung aus Nayib Bukele in El Salvador, Javier Milei in Argentinien, der Kettensägenmann, so wird das ja hier so ein bisschen verhandelt, und vielleicht auch so ein bisschen auch Donald Trump. Ein Kandidat, der sich so als Outsider präsentiert hat, der irgendwie mit allen aufräumen will und die ganzen Korrupten rausschmeißen will, so ein bisschen wie die Movimento 5 Stelle in Italien vor einigen Jahren, also Vaffanculo und so weiter. Also sie sollen alle sich zum Teufel scheren. Er ist eigentlich Anwalt, hat ja sehr dubiose Klientel, verteidigt in den letzten 2 Jahrzehnten Paramilitärs, unter anderem Mafia-Bosse, und gehört eigentlich keinem politischen Lager an und hat sich eben so als rechter Outsider-Kandidat positioniert. Er nennt sich selber El Tigre, der Tiger, hat mit einem sehr populistischen, harte Hand-Diskurs eigentlich punkten können. Die Kampagne ist sehr stark aufgezogen worden, so ein bisschen in Anlehnung an Milei, so ein bisschen so der Rockstar, der einfach unkonventionell auftritt, gar nicht so der typische Politiker-Typ. Und eben auch sehr stark irgendwie über die sozialen Netzwerke versucht hat, Popularität zu gewinnen, beziehungsweise auch dann die Stimmabgabe zu beeinflussen. Ivan Cepeda auf der anderen Seite kommt aus dem Regierungslager, ist langjähriger Abgeordneter gewesen, sehr anerkannter Politiker, eine sehr besonnene Person eigentlich, noch tritt sehr besonnen auf, noch besonderer eigentlich als Gustavo Petro, der Präsident aus dem Regierungslager, ist Sohn eines vor ungefähr 25 Jahren ermordeten, relativ bekannten Kommunisten, selbst aber eher, also kein Kommunist im klassischen Sinne, sondern eher ein Sozialdemokrat, hat eine wichtige Rolle gespielt bei den Friedensverhandlungen vor 10 Jahren mit der FARC-Guerilla, der eigentlich schon ein bisschen so das Potenzial hat, auch das gezeigt hat in den letzten Tagen, nochmal so als Elder Statesman aufzutreten, als besonderer Politiker, hat es aber einfach, hat ein gutes Stimmergebnis erzielt, aber es einfach nicht geschafft. Das Überraschende, also es ist keine Niederlage der Linken, sondern einfach ein großer Sieg des rechten Lagers, also dass Abelardo, der dritten Kandidatin Paloma Valencia, die eigentlich aus dem traditionellen rechten Lager kommt, so viele Stimmen hat abnehmen können, weil sie selber ja wie gesagt nur 1,7 Millionen Stimmen auf sich vereinen konnte. Das ist sehr, sehr wenig.
7% umgerechnet etwa. Mhm. Was gibt's denn eben zu Paloma Valencia zu sagen? Was denkst du, woran lag es, dass sie jetzt nur 7% der Stimmen für sich vereinnahmen konnte? Und was gab's noch so für Kandidatinnen? Ich sehe, du hast gerade die Espectador aufgemacht und da sind ja schon fast 10 Kandidatinnen zu sehen.
Ja, es lohnt sich sicher nicht. Also dafür ist die Sendezeit zu wertvoll, dass wir über alle diese Kandidatinnen sprechen. Sergio Fajardo, das ist vielleicht noch erwähnenswert, er hat die viertmeisten Stimmen bekommen, ungefähr 1 Million Stimmen, das entspricht 4,3%, ist ein Kandidat klassisch der Mitte. Ich würde sagen, liberales, linksliberales, grün-bürgerliches Lager, gilt so als besonnener Typ, hat aber, als ehemaliger Bürgermeister von Medellin vor 15 Jahren, hat aber keine große Relevanz. Das ist eben die Frage, wo gehen die WählerInnen von Sergio Fajardo hin? 1 Million Stimmen, wir haben eine Differenz der beiden HauptkandidatInnen Abelardo de Espaillat und Iván Cepeda von rund 600.000 Stimmen. Das heißt, wo gehen die anderen hin? Ne? Und diese 1 Million Wähler von Fajardo gehen tendenziell eher Richtung Iván Cepeda. Anders ist die Lage bei Paloma Valencia. Paloma Valencia, wie gesagt, die Kandidatin so der klassischen Rechten. Da ist der wichtigste Name Álvaro Uribe. Uribe war 8 Jahre lang Präsident, Anfang der Nullerjahre in Kolumbien. So ein rechter Scharfmacher mit sehr umstrittenen militaristischen Politik, einer sehr reaktionären Politik in vielen Bereichen. Und der gilt immer noch so ein bisschen so als der Großvater der kolumbianischen Rechten. Und das Paloma Valencia war so die Kandidatin von Uribe. Ja, also das ist im Prinzip so eine Stellvertreterin-Geschichte. Das war es schon vor 8 Jahren und vor 4 Jahren auch. Was sie versucht hat, ist, sie hat einen Vizepräsidentschaftskandidaten ausgewählt, der eher der Mitte zugerechnet wird, aus Bogotá, aus der Hauptstadt, der auch offen homosexuell ist, was für Kolumbien nochmal relativ ungewöhnlich ist, gerade für das rechte Lager, und hat sich dadurch versucht, so ein bisschen in die Mitte zu bewegen, ja, in die Mitte der Gesellschaft, so und versucht, so diese Votes abzugreifen, und das ist nicht gelungen. Und das war wohl ein großer Fehler, dass man gesagt hat, auf der einen Seite, okay, wir versuchen uns mit einem liberalen, städtischen, offen homosexuell lebenden Kandidaten so Richtung Mitte zu bewegen, gleichzeitig aber auf dieser rechten Scharfmacherkante Seite von, oder der traditionellen Uribe-Seite zu bleiben. Und da haben die Leute gesagt, ja gut, nee, dann gehen wir eben direkt zu de la Espreya. Der große oder der sehr überraschende Sieg von de la Espreya ist gleichzeitig auch eine riesige Niederlage für diese traditionelle uribistische Rechte.
Du hast es schon erwähnt, 43,7% Espreya und Cepeda 41%. Mit den 7% von Paloma Valencia zeichnet sich in Kolumbien dann eine rechte Mehrheit ab und das Ende der ersten linken Präsidentschaft?
Das ist jetzt die große Frage. Du hast es eben in der Anmoderation gesagt, wir gehen in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in 3 Wochen am 21.06. und jetzt schießen natürlich schon die Analysen ins Kraut. Was passiert jetzt? Also Paloma Valencia und auch ihr Ziehvater oder ihr Übervater Uribe haben schon erklärt, okay, wir endorsen, wie das in der US-amerikanischen Politik ja heißt, wir unterstützen de la Espreya. Das heißt, ein Großteil der 1,6 Millionen Stimmen von Paloma Valencia gehen wohl zur Abelardo de la Espreya. Die Stimmen für Fajardo, der vierte mit 1 Million Stimmen, die würden tendenziell Richtung Cepeda gehen. Die anderen, dann ist noch die große Frage, inwiefern eben gerade die Linke, inwiefern kann die Linke noch ihr Ergebnis noch verbessern, also ihre Stimmenzahl noch erhöhen, weil man hat eigentlich ein Dach erreicht. Also wie gesagt, 10,3 Millionen Stimmen ist ein ordentliches Ergebnis und es wird relativ schwierig, diese Stimmen, die man in Bogotá, aber beispielsweise an de la Espreya verloren hat, sehr überraschenderweise, die wieder zurückzuholen. Das heißt, man muss entweder einerseits bei den Kandidaten des Zentrums versuchen, was zu holen, besonders bei Fajardo und die Leute, die weiß gewählt haben, wie das in Kolumbien heißt, also die einfach gewählt haben, aber also für niemanden gestimmt haben. Du kannst in Kolumbien auf dem Wahlzettel für niemanden stimmen. Ja, das heißt, du wählst, aber du stimmst für keinen Kandidaten ab. Das sind auch immerhin 400.000 Stimmen und es haben ja nur 57% der Wahlbeteiligten überhaupt gewählt in Kolumbien. Das ist eine relativ normale Ziffer. Das heißt aber, die Linke wird versuchen oder das progressivere Regierungslager wird versuchen, vor allem nochmal NichtwählerInnen zu mobilisieren. Das ist 2022 gelungen, da hat man nochmal 1,2 Millionen Menschen mehr an die Urnen gebracht und man wird eben versuchen, davon gehe ich aus, dass, wie gesagt, man einerseits diese NichtwählerInnen nochmal mobilisiert und eben versucht, aus dem Zentrum eher, dass man die versucht, nochmal angesichts dieser, naja, fast, also das ist schon eine große Bedrohung, dieser faschistischen Bedrohung, das ist so das Wording, was aus der Linken jetzt kommt, diese faschistische Bedrohung de la Espreja zu verhindern und sagen, okay, wir sind vielleicht Linke, wir haben ein politisches Projekt, was ja in deutschen Verhältnissen eher so ein fortschrittliches sozialdemokratisches Projekt teilweise ist auch ein dezidiert linkes Projekt, aber wir sind irgendwie letztendlich doch die Vernünftigeren, anstatt diesen Outsider zu wählen, wo man beispielsweise in Argentinien sieht, wo das auch sozial beispielsweise hinführen kann, wenn man so eine Kettensägen-Person wählt, die eigentlich auch politisch keine Erfahrung hat in öffentlichen Ämtern und so weiter.
Würdest du sagen, eine Frage eingeschoben, dass es in der ersten Runde quasi ein Sieg des Populismus war?
Naja, das wird jetzt so von der liberalen Presse in Kolumbien ist das schon, wird das schon so gelesen im Sinne von, ja, Kolumbien bewegt sich in die Extreme, ja, und die Polarisierung war schon sehr stark. Es hat Angriffe auf Wahlkampfstände oder auf Wahlkampfaktionen von beiden Lagern gegeben. Die Stimmungsshow war schon sehr aufgeheizt. Populismus, also das Projekt von Abelardo de la Espreja ist sicherlich populistisch. Das Projekt der progressiven Linken in Kolumbien würde ich eher teilweise so bezeichnen. Wie gesagt, also vor allem Cepeda selber, im Gegensatz zum amtierenden Präsidenten Gustavo Petro, ist eher ein besonderer Typ. Der hat beispielsweise auch seine Reden im Wahlkampf jetzt nie freigehalten, sondern immer abgelesen, eben weil er gesagt hat, okay, wir wollen einen seriösen Wahlkampf. Ich will dafür auch dann haftbar gemacht werden, was ich gesagt habe. Das kann alles überprüft werden. Ich mache hier keine großen Versprechungen. Ja, also er ist dann auch schon sehr, sehr besonnen und sehr seriös aufgetreten und hat nur punktuell irgendwie auch populistische Töne angeschlagen. Das Gegenteil ist so ein bisschen, dass der amtierende Präsident Gustavo Petro auch wenn er das eigentlich nicht darf, schon auch sehr aktiv auch Wahlkampf für ihn gemacht hat. Und Petro ist eben jemand, der schon auch, naja, viel sagt, wenn der Tag lang ist und viele Spitzen raushaut. Da ist er manchmal irgendwie auch so Donald Trump gar nicht so unähnlich in manchen Aspekten.
Und du hast auf the record erwähnt, dass er auch manches sagt, was nicht so ganz stimmt.
Naja, das ist jetzt, also es gibt schon jetzt eine Diskussion. Das Besondere ist, dass Petro und auch Cepeda selber diese Vorauszählungen, über die wir jetzt sprechen, noch nicht anerkannt haben. Es gibt von Seiten des Regierungslagers Kritik an dem Auszählungsmechanismus, beziehungsweise an der Firma, die diesen Mechanismus betreibt, weil man muss wissen, das läuft nicht wie in Deutschland, dass das so nach Urnen, nach Wahlbefragungen sind, sondern das sind die erste Auszählung von vor Ort. Diese Ergebnisse laufen dann rein über eine Software und dann kommen diese Zahlen zustande, über die wir jetzt sprechen, aber es gibt danach jetzt nochmal in den kommenden Tagen eine unabhängige juristische Auszählung, dass also die Stimmboxen werden von bestimmten Kommissionen dann nochmal entgegengenommen, dann nochmal neu ausgezählt. Und Gustavo Petro hat die Ergebnisse der ersten Runde nicht anerkannt. Ja, das ist als amtierender Präsident schon mal ein Brett und sagt irgendwie, es gibt Ungereimtheiten, die Firma hat sich nicht hat ihren Algorithmus nicht kontrollieren lassen. Es sind so ungefähr 800.000 Stimmen, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen. Ivan Cepeda hat es ein bisschen moderater gesagt, aber er hat eben auch gesagt, okay, wir wollen jetzt erstmal die offizielle Auszählung abwarten. Es gibt schon kritische Stimmen, die ich heute Morgen gelesen habe, die sagen, ja, eigentlich ist diese Differenzen zwischen der Erstauszählung und der eigentlichen Auszählung ist in den vergangenen Jahren oder bei den vergangenen Wahlen immer relativ gering gewesen, im unteren 0,x% Bereich. Also hier von 800.000 Stimmen zu sprechen, was ja relativ viel wäre, wenn wir die Differenz zwischen beiden Kandidaten ansehen, ist schon sehr gewagt. Es gibt aber andere, es gibt jetzt heute Morgen auch eine Veröffentlichung von Question Publica, ein Online Investigativportal, die sagen, ja, man hat da auch teilweise in der Kampagne von Abelardo de la Espreja mit aufgeblähten Wählerregistrierungen gearbeitet, über Angestellte der staatlichen Institutionen oder öffentlicher Institutionen. Da ist so ein bisschen was im Busch, aber ich wäre da sehr vorsichtig und meine persönliche Einschätzung ist, da sollte man auf jeden Fall abwarten, was die Auszählung erbringt.
Ja. Wir sind leider fast am Ende unserer Zeit, aber ich würde trotzdem noch gerne zwei Fragen stellen. Zum einen, welche Rolle haben denn, du hast es ein bisschen angerissen, aber medial wurde das ja schon stärker diskutiert, diese Anschläge im Vorfeld der Präsidentschaftswahl. Welche Rolle haben die gespielt im Hinblick auf den Wahlkampf? Und wer hat da die Anschläge verübt? Zu welchem Zweck?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also der bewaffnete Konflikt in Kolumbien ist derzeit, was heißt unübersichtlich, aber es gibt einfach eine Vielzahl von bewaffneten Gruppierungen. Das sind paramilitärische Gruppen einerseits, dann sind es Dissidentengruppen der ehemaligen FARC-Guerilla, die sich dann nicht dem Friedensabkommen von vor 10 Jahren angeschlossen haben. Dann gibt es die ELN-Guerilla, noch die letzte große, in Klammern marxistische Guerilla in Kolumbien. Es hat jetzt auch noch selber am Wahltag dann auch nochmal ein Bombardement der Streitkräfte gegeben von einem paramilitärischen Camp, selbst jetzt am Wahlsonntag gestern. Es hat Anschläge gegeben auf Busse, mutmaßlich von der Dissidentengruppe, eben dieser verschiedenen Dissidentengruppen der FARC-Guerilla gegeben. Also das hat natürlich Auswirkungen auf die Sicherheit. Es gibt Berichte, dass in einigen Regionen die Guerilla dazu aufgerufen hat oder die Dissidentengruppen dazu aufgerufen hat, für Cepeda zu stimmen oder die Leute gezwungen hat angeblich. Das wäre so ein direkter Effekt, aber so ein indirekter Effekt ist eben die Sicherheit. Also die bewaffneten Gruppen sind in den vergangenen Jahren wieder gewachsen. Die Gewalt hat wieder zugenommen, was nur bedingt an der Regierungspolitik liegt, sondern durchaus auch an der mangelnden Umsetzung des Friedensabkommens vor 10 Jahren, beziehungsweise in der folgenden Präsidentschaft von Iván Duque, dann auch einem rechten, sehr unerfahrenen Präsidenten. Teilweise eben aber auch an der gescheiterten Friedenspolitik der Regierung Petro, weil die Regierung Petro hat gesagt, okay, wir wollen vollständigen Frieden und wir wollen auch mit allen anderen Gruppen in Friedensverhandlungen treten. Und das hat nicht funktioniert. Das ist eine der großen Schwächen bei allen auch Erfolgen der linken Regierung Petro. Die muss man auch auf jeden Fall erwähnen. Aber dieser Sicherheitsaspekt hat dem politischen Gegner sehr in die Hände gespielt. Ja, und gerade dieses Verhandeln mit der Guerilla oder Verhandeln mit den bewaffneten Gruppen, das hat Abelardo de la Espreja stark ausgenutzt, der Sicherheitsdiskurs, das hat letztlich im Großen und Ganzen ihm geholfen, dass die einzelnen Gruppen mit ihren Anschlägen großartig selbst auf die Wahlergebnisse, gerade in peripheren Regionen, die ja gar nicht so viele WählerInnen stellen sozusagen, das würde ich sagen, hat nicht so einen großen Effekt, sondern eher, wie das dann in den großen Städten oder in den zentraleren Regionen aufgenommen wird.
Und du hast ja auch schon erwähnt, dass Espreja ja auch selbst bewaffnete AkteurInnen verteidigt hat als Rechtsanwalt. Hat das eine Rolle gespielt?
Ja, kurioserweise nicht. Also das sind ja diese Figuren, die ja selbst insgesamt sehr widersprüchlich sind. Wenn wir über Donald Trump ist vielleicht immer das ist kein adäquater Vergleich, aber ist eher noch das am einfachsten so aus deutschem Kontext, weil wir hier in Deutschland irgendwie besonders Donald Trump als in seiner Präsidentschaft irgendwie stärker verfolgen und das medial präsenter ist. Das sind sehr widersprüchliche Personen, die sagen so, wir sind gegen die da oben, sind aber gleichzeitig irgendwie, kommen eben aus dem Establishment oder im Fall von de la Espreja ist es eben so, dass er sich als Outsider präsentiert, aber ganz nah an denen der Macht war, ja, und er sich gegen die Mafia und gegen die Korrupten und gegen die Gewalttäter stellt, aber gleichzeitig irgendwie Mafia-Bosse und auch Paramilitärs als Anwalt begleitet und verteidigt hat. Der sich als einer inszeniert, der von unten kommt, das kommt in seinem Fall ungefähr auch hin, aber der auch irgendwie den Luxus liebt und so eine eigene Modemarke versucht hat aufzubauen. Also das sind sehr, sehr widersprüchliche Figuren, die der einerseits sagt, ja, ich bin eigentlich kein Christ oder nicht gläubig, aber als er dann gemerkt hat, dass es irgendwie politisch relevant war, dann ist er doch nochmal gläubig geworden und hat dann irgendwie seine Familie in den Vordergrund gespielt, ja, oder und sein traditionelles Familienleben nochmal rausgespielt. Also diese Leute, die sind da einfach sehr wandelbar und stellen dann ihre Fähnchen so in den Wind oder stellen sich dann so da, wie es eben irgendwie politisch opportun ist.